Hallo liebe Breaking-Wett-Freunde, willkommen bei eurem allerliebsten Tiermedizin-Podcast. Heute geht es um das Thema Schmerz. Klingt jetzt ein bisschen dramatisch, ist aber sehr praxisnah und würde euch, glaube ich, viel bringen. Also, ganz viel Spaß. Oh, und es ist übrigens Folge 40. Mind blown, mega krass. Okay, viel Spaß.
Guten Morgen, Karim.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht es dir? Es ist sehr früh.
Ja, es ist früh, aber die Sonne scheint. Das hilft auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir schaffen das.
Es wird zur Gewohnheit, oder?
Ja, es wird zur es geht nicht anders. Weil nicht anders Zeit. Erzähl mal von deinen Big News.
Warte, welche Big News meinst du?
Gab doch eine Veränderung, oder nicht? Erzähl von...
Du meinst von der Sendung?
Ja, genau.
Die Sendung wurde gecancelt. Wir lieben Tiere, die bei RTL lief. Wurde jetzt relativ kurzfristig, wurde sie unter die Erde gebracht. Ist aber nicht so dramatisch. Wir kriegen das hin. Wir machen irgendwie weiter unsere Podcasts. Wir arbeiten weiter zusammen und
dann hast du jetzt Platz für neue Formate quasi.
Vielleicht, ja.
Ich finde das ja eigentlich immer ganz spannend, wenn sowas, wenn dann irgendwie was endet bei Leuten, wo man weiß, ja, okay, die werden ihre Zeit nicht weiter vertrödeln. Da wird auf jeden Fall irgendwas anderes nachkommen und das ist ja bei dir genauso der Fall.
Das ist sehr lieb, danke. Aber ja, im Endeffekt ist es tatsächlich so. Also ich habe jetzt quasi einen Sommer mehr Zeit, um Stuff zu machen und es geht, nächste Woche geht's direkt schon mit irgendwie coolen Sachen los, wo dann wir nehmen ja in der Woche davor auf. Diesen Freitag kommt ein Video, wo ich lange drauf hingearbeitet habe, was ich sehr wichtig finde, wo es um Importhunde und diese ganze Thematik geht. Also mir gehen nicht die Projekte aus, so ist es nicht. Was gibt's bei dir Neues?
Bei mir gibt's gar nicht so viel Neues. Der gewöhnliche Trott setzt sich fort. Die Katze wächst, wird frech, unglaublich verfressen.
War sie nicht schon die ganze Zeit frech?
Ja. Klar. Hört doch dazu. Es muss doch, also ich meine, wenn man das nicht will, dann hat man keine Katze, oder?
Ja, sehe ich ganz genauso.
Das ist wie, dass ich mochte früher auch im Stall die kleinen Ponys lieber, weil die ihren eigenen Dickschädel hatten, statt die großen deutschen Sportpferde, wo du so dich draufsetzen kannst, alles mitmachen kannst.
Ja, Gehorsam ist voll langweilig.
Fand ich immer interessanter.
Ich habe gestern zur Zeit unserer Aufnahme, ich muss mal kurz mein Handy holen, ich muss das mal kurz zitieren. Es ging ja gestern, beziehungsweise für euch, wenn ihr das hört, jetzt letzte Woche, ging ja durch die Verschwörungstheorie vor. Nein, aber es, also ganz viele Leute hatten mir das geschickt. Das Ende der Haustierhaltung, dies von den Grünen, dass Annalena Baerbock gesagt haben soll, dass Hunde und Katzen ja so viel Kohlenstoffdioxid produzieren würden und blablub und so und dass man eine CO2-Steuer auf Haustiere erheben müsste. So, das war so ein Bild mit dem Zitat und das ging irgendwie rum. Ist natürlich totaler Bullshit. Kann man kurz mal einmal kurz googeln, dann sieht man, dass das ein Fake ist. Mimikaka hatte da, oder wie heißen die? Entschuldigung. Doch, die heißen doch so, oder?
Keine Ahnung.
Wie heißt denn diese österreichische Seite, die das... jemand hat das fest... Mimikama. Entschuldigung, nicht Mimikaka. Honest mistake.
Bisschen Baby geprägt.
Vielleicht. Mimikama.at ist eine Seite, sehr cool. Erst denken, dann klicken ist deren Motto. Und die decken so Fakes auf. Und ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, weil das für mich wieder zeigt, dieses grüne Bashing wird ja da betrieben, wo besonders hohe Emotionen sind. Und das sind halt Kinder und Tiere. Und ich finde es wieder faszinierend, dass hier Haustiere als so emotionaler Ankerpunkt gerade jetzt in Corona-Zeiten gewählt werden, um irgendwie so Quatsch zu verbreiten. Das fand ich so auf einer Metaebene recht interessant.
Mhm. Weißt du schon, dass es einen Begriff jetzt für Corona gibt, für den Haustierboom in Corona gibt?
Nein, erzähl mir.
gibt es jetzt den Hashtag Lockdown-Tiere.
Lockdown-Tiere.
Klingt ein bisschen nach Gefängnis, aber.
Das wirklich Tiere hinter Gitter. Aber
ist der in der Sache relevant quasi.
Ja.
Wir haben alle ein bisschen Angst vor dem großen Einbruch hinterher.
Ja, genau, das ist so ein bisschen, ne, in dieser Importhunde-Thematik rede ich da auch so ein bisschen drüber, dass man da halt verantwortungsvoll mit umgehen muss. Das ist klar, aber was das auch für hinterher bedeutet. Und ja, ich bin gespannt. Also ob es so ein, ich glaube ja tatsächlich nicht, dass es so ein klar abgetrenntes hinterher geben wird, sondern dass das halt so ausfasern wird irgendwie und dann, naja. Gut, wollen wir uns dem heutigen Thema widmen?
Können wir machen. Nee, warte, ich wollte dir noch eine andere Sache vorher erzählen. Ich habe was Schönes in der Tagesschau entdeckt. Vielleicht hast du es auch gesehen. Online-Dating für Zootiere.
Was? Nein, das habe ich nicht gesehen.
Es macht voll Sinn, aber ich habe da nie drüber nachgedacht vorher. Zoos haben ja häufig auch so den Auftrag, Artenschutz zu betreiben und gefährdete Tierarten halt dann in Gefangenschaft weiter zu vermehren. Und logischerweise leben die total verteilt über Deutschland, Europa, sonst wo. Und da gibt es eine Plattform für, die heißt Sims, wo halt quasi Profile erstellt werden für Tiere verschiedenster Arten, in welchen Zoos die leben, mit welchen, keine Ahnung, Hintergründen, Vorerfahrungen, Haltungsformen, was auch immer. Und dann halt quasi da passende Paarungstiere gesucht werden. Und da gibt's wohl auch die Videochat-Funktion.
Aber funktioniert das?
Krimende. Also, ich glaube, was war das Beispiel? Ich glaube, Orang-Utans hatten die da als Beispiel genommen. Da hat das funktioniert. Da ist
okay, ja, das kann ich mir vorstellen.
Irgendein Orang-Utan-Weibchen nach, jetzt wird's dünn, ich glaube, Belgien gezogen zu einem Partner, den es im Online-Dating kennengelernt hatte und jetzt gibt es ein Orang-Utan-Baby.
Okay. Ich stelle mir halt so vor, dass irgendwie so Tapire so mit ihrem kleinen Rüssel so am Handy hängen und
ja, ich glaube, das hat
umswipen.
Das hat Tapir-Swipe.
Ja, wir haben einen Sendungstitel. Okay, alles klar. Nein, da finde ich sinnvoll. Ich meine, dass es diese Datenbank gibt, wusste ich, weil ich damals ja in dem Zoo dieses Video gemacht habe und die hatten mir erst erzählt, dass die so, dass da in dieser Datenbank halt um Verwandtschaftsverhältnisse und irgendwie Gene geht und so Kram. Aber das jetzt mit Video zu kombinieren, ist lustig. Also naheliegend, aber lustig.
Ja, ich würde da gern zugucken.
Ohne Mist, man könnte einfach das Ganze refinanzieren, indem man einfach Tickets dafür verkauft, dass sich zwei Tapire anschauen. Oder? Also, ich würde es schauen.
Mhm. Ich würde zumindest auch mal reinklicken. Okay, ja gut, dann jetzt zurück zum Thema.
Genau, das ist nämlich was ganz anderes, es geht um Schmerz.
Ja.
Harter Cut. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann gern anfangen.
Okay, hit me.
Also, ist gar nicht so ein riesen Aufmachthema, aber zum Thema Schmerz ist mir sofort eingefallen, der sogenannte Grimace Scale. Das ist eigentlich schon direkt ein sehr praktisch orientiertes Thema, weil die Grundproblematik bei Tieren ja immer ist, woher weiß ich, dass die Schmerzen haben? Die zeigen mir das gar nicht so unbedingt. Und ja, wenn ich sehr, sehr aufmerksame Pet-Eltern habe, dann wissen die sofort, wenn die Mimi das linke Öhrchen in dem und dem Gradwinkel hält, dann hat sie Schmerzen, dann kommen die damit in die Praxis und sagen, die hat Schmerzen, dann ist es schon mal sehr hilfreich. Aber die allermeisten können das ja nicht so richtig einschätzen und die
Probleme. Ja. Wie häufig hattest du das schon, dass du so TierbesitzerInnen hast, die so mega aufmerksam sind und das genau zuordnen können?
Also da ich in der Klinik bin, glaube ich, deutlich häufiger als beim Haustierarzt.
Mhm.
Und meistens kommen sie nicht rein mit dem Satz, ja, ich glaube, der hat Schmerzen, sondern beschreiben halt irgendwelche Symptome und ich stelle dann allermeistens irgendwann im Verlauf die Frage, haben sie den Eindruck, dass ihr Tier Schmerzen hat? Und dann wird meistens so kurz überlegt und dann, ja, könnte sein oder nee, glaube ich nicht. Und dann setzt man das halt so in den Kontext mit allen anderen Befunden, die man findet.
Verstehe.
So, also ja, die wenigsten sagen das von sich aus, aber es gibt schon einige, die das dann auf Nachfrage einschätzen können. Aber es bleibt ein super schwieriges Thema. Und wir haben ja auch viele Tierarten, gerade so Katzen oder auch so Kaninchen, Beutetiergeschichten, die wahnsinnig lang ihre Symptome verbergen und da eigentlich quasi man kaum eine Chance hat, irgendwas zu detektieren, bevor es nicht zu spät ist. Und wo das vor allen Dingen auch eine große Rolle gespielt hat, und deswegen konnte ich da sofort was mit verknüpfen, ist im Labortierbereich. Da hast du ja wirklich mit Ratten oder ganz, ganz häufig auch mit Mäusen zu tun, die mit ihrer Kommunikation zwischen Tier und Mensch noch viel, viel mehr eingeschränkt sind, weil wir die nicht verstehen und die uns, naja, wahrscheinlich verstehen die uns noch fast besser als wir die. Ja, man da wirklich Probleme hat einzuschätzen, ob das Tier jetzt Schmerzen hat. Und das ist ja im Versuchstierkontext durchaus eine relevante Geschichte, weil da häufig schmerzhafte Prozeduren eine Rolle spielen. Und dann eben auch gerade für die Belastungseinschätzung von den Tierversuchsanträgen ja immer evaluiert werden muss, wie schmerzhaft ist das, was wir da machen wollen. Und da wurden verschiedene Tools entwickelt, um das rauszufinden. Und eins davon ist der sogenannte Grimace Scale. Also Grimace wie Grimasse. Und was dafür gemacht wurde, ist, dass man sich Gesichtsausdrücke von Tieren sehr, sehr genau angeguckt hat. Von halt quietschfidelen, unbeeinträchtigten Tieren bis zu sehr, sehr kranken und mit oder nach starken, größeren operativen Eingriffen oder so. Und dann wurden verschiedene Parameter evaluiert, anhand derer man vom Gesicht her, also wirklich mit Fotos, sich deutlich darstellen lässt, dass dieses Tier jetzt Schmerzen hat oder nicht oder wie groß die Schmerzen sind. Und das ist tatsächlich speziesübergreifend, lässt sich das ganz gut erweitern. Also es gibt diesen Grimace Scale inzwischen auch für Katzen. Jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen praxisrelevanter. Und die Parameter, die da betrachtet werden, sind sehr, sehr ähnlich. Also konkret geht es um Ohren, Augen, die Mundregion und die Schnurrhaare. Und was man macht, ist sich an, also wenn man sich jetzt eine gesunde, fidele Katze vorstellt, dann sitzt die vor einem, guckt einen an, ist aufmerksam, interagiert mit der Umwelt und hält sich in irgendeiner Art und Weise aufrecht, ob die jetzt sitzt oder geht oder steht. Aber der Kopf ist in der Regel der höchste Punkt, wenn sie jetzt nicht gerade wie Introcat faul in der Hängematte liegen. und die Öhrchen sind aufgestellt, die Augen sind groß und die Schnurrhaare sind ganz entspannt. Was man bei sehr kranken Tieren beobachtet, um jetzt ans andere Ende der Skala zu gehen, ist, dass die Ohren immer flacher werden. Die drehen die so nach hinten ab und der Abstand zwischen den Ohrspitzen wird immer größer. Die Augen werden so ein bisschen kleiner, ne? Die Augenmuskeln werden angespannt. Das kann man sich auch so richtig vorstellen, wenn wir Schmerzen haben, nur dass wir unsere Ohren nicht so bewegen können, haben wir, glaube ich, einen ähnlichen verkniffenen Gesichtsausdruck. Das sorgt auch dafür, dass die Mundpartie angespannt aussieht und die wie so verkniffene, die Region zwischen Nase und Maul, Nase und Oberlippe bei der Katze, dass sie sich so anspannt und dadurch auch die Schnurrhaare viel, viel gerader zur Seite abstehen. Und von der Körperpositur her fangen die dann halt an, sich klein zu machen. Ja? Die ziehen so den Kopf zwischen die Schultern, ziehen so die Pfoten unter den Körper, drücken sich in irgendeine Ecke, ja. Also das ist quasi so das andere Extrem der Skala. Und die Abstufungen dazwischen natürlich, je dezenter die Schmerzen sind, umso schwieriger sind sie zu detektieren. Aber diese Gesichtsauszüge sind über verschiedene Tierarten relativ ähnlich zu beurteilen. Also bei Mäusen sieht dieser Grimace Scale sehr ähnlich aus. Und ich habe ihn sogar auch für Frettchen gefunden und für Pferde gefunden. Also es geht immer um diese Anspannungspartien, Ohren, Augen und Maulregion.
Es gibt für die Feline Grimace Scale, wenn man das googelt, gibt es auch so ein offizielles Merkblatt von der Studie, die das validiert hat. Da gibt es so ein Merkblatt und da gibt es dann gesund, sehr schmerzhaft und was in der Mitte mit Beispielen.
Ja, was ich darüber festgestellt habe, ich habe auch versucht, das für Hunde zu googeln, die Katzenleute haben sehr, sehr viel mehr Material, die sind sehr, sehr viel mehr mit Infografiken und sonst was vertreten. Mhm. Zu einem Hunde-Grimace-Scale findet man fast nichts. Das mag vielleicht daran liegen, dass Hunde mehr mit ihrem Besitzer interagieren und dann Schmerzen nicht, also ein bisschen leichter zu erkennen sind. Aber ich habe mir fast gedacht, liegt bestimmt auch daran, dass Katzenhalter irgendwie sie so dedicated sind zu ihrem Haustier, dass sie das da sehr, sehr viel Arbeit drumherum noch reinstecken. Meine persönliche Hypothese jetzt.
Du hast wahrscheinlich recht, dass das von beiden Richtungen kommt. Weil ich meine, Katzen sind halt ja einfach Jäger, aber auch Gejagte. Und nur wie du vorhin gesagt hast, alle Beutetiere verstecken erstmal, dass sie Schwäche haben, weil sie natürlich sich nicht attraktiv für irgendwelche Jäger machen wollen. Und Hunde denken sich halt nicht so viel dabei. Denken sich halt, okay, meine Pfote tut weh, ich jaule mal. So, ist halt simpler.
Ja, richtig. Oder ich gehe zum Besitzer und sag, hier, hilf mir.
Genau. Hallo, aua, was ist hier los?
Was sich bei Katzen zu Hause noch beobachten lässt, ist, dass die halt Verhaltensänderungen zeigen, wie zum Beispiel Kot- und Urinabsatz verändern oder an Plätze gehen, wo sie eigentlich nicht hinmachen sollen. Deswegen macht man bei so Verhaltensproblemen ja auch immer eine komplette medizinische Abklärung, um sicherzustellen, dass da nicht irgendwelche organischen Schmerzen dahinter stecken. Und dass die sich zurückziehen. Und das Symptom, was die meisten Leute eigentlich dann spätestens bemerken, wenn ihr Tier Schmerzen hat, ist, dass die dann nicht mehr essen wollen. Dann kommen die, also das ist ja so die, ne, schon öfter erzählt, der klassische Katzenvorbericht, die will nicht mehr fressen und dann kann es von A bis Z quasi sämtliche Differentialdiagnosen passen da in dieses Symptom.
Deshalb, also, deshalb werbe ich immer dafür, dass man sich täglich mit der Katze ausreichend interagiert, weil wenn man halt mit einer Katze täglich zum Beispiel spielt oder so, dann merkt man, gerade beim Jagdspiel, merkt man, ob Katzen da noch so mit Elan dabei sind. Und dann fällt es halt viel, 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 viel früher auf, wenn eine Katze, weiß ich nicht, humpelt oder wenn eine Katze irgendwie keinen Bock mehr hat und irgendwie das Spiel verweigert. Das ist dann nicht so dramatisch schlimm, wie wenn sie schon nicht mehr frisst.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Da gehört viel Aufmerksamkeit dazu und viel Interaktion. Genau. Ja. Was man in der Klinik sonst noch machen kann, ist ein Blutdruck messen. Blutdruck ist eindeutig positiv korreliert mit Schmerzen. Wobei der natürlich auch von Stress und Aufregung ganz, ganz leicht in die Höhe getrieben wird und von daher ein bisschen schwierig dann auseinanderzuhalten ist.
Das hängt ja von der Katze ab, oder?
Ja, voll, natürlich. Und ein Symptom, was ich so nicht hätte benennen können, ist, anscheinend machen schmerzhafte Katzen das nicht mehr, dass sie sich zum Liegen einrollen. Ach. Also eine Kringelkatze ist eine glückliche Katze.
Das wusste ich nicht. Das ist ja spannend.
Ja, war mir auch neu. Aber wenn man mal so überlegt, stimmt. Ich sehe in der Klinik logischerweise die Tiere, die stationär bleiben müssen, denen geht es dann nicht so gut. Sehe ich selten Tiere, die sich so eingerollt hinlegen, wie sie das zu Hause tun, sondern die schlafen halt mit so eingeklappten Pfötchen mehr in so einer geduckten Position.
Das Toastbrot.
Das Toastbrot, richtig.
Oder? Sieht aber so ein bisschen so aus.
Auf jeden Fall, ja. Ja, also da gibt es dann natürlich auch so wissenschaftlich validierte Tools für und so Punkte, Skalas, auf denen man das versucht einzuschätzen, ab wann die dann Schmerzen mit brauchen und so weiter. Das ist super schwierig, weil es echt subjektiv stark geprägt ist. Aber gerade was den Gesichtsausdruck und die Körperhaltung angeht, da kann man, wenn man das Tier nicht in seiner natürlichen Umgebung hat, glaube ich, schon echt einiges von ablesen. Und abgesehen davon, dass man dann natürlich schmerzmitteltechnisch rangehen muss, in welcher Form auch immer, finde ich immer, darf eins nicht unterschätzt werden und das ist das bekannte TLC, was man finde ich auch auf jeden Fall mit auf den Stationsplan draufschreiben kann. Genau wie da steht, dann und dann braucht die Katze ihr Schmerzmittel, dann kann damit aufgeschrieben werden, dann und dann braucht die Katze Liebe. TLC heißt Tender Loving Care.
Oder T-Boss Left Eye and Chili.
Wie bitte? Das musst du jetzt erklären.
TLC, die Band? Nein? Sollte ein Scherz sein, aber der funktioniert anscheinend nicht, wenn niemand.
Du überschätzt wieder mal meine Allgemeinbildung, Karim. Das ich, Musik und Filme kann ich die Referenzen verstehe ich so allermeistens nicht.
Das ist so eine R&B-Hip-Hop-Band, diese drei Frauen, TLC? Nein? Egal.
Okay,
egal.
Okay.
Nein, es steht für Tender Love and Care, es war ein dummer Scherz.
Ja. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Alles okay. Musik hilft bestimmt auch, wenn es eine beruhigende Variante ist. Aber ich glaube, Streicheleinheiten sind dann doch noch ein bisschen besser.
Ja, auf jeden Fall. Ich schließe mich direkt an. Du warst fertig, oder?
Ja.
Okay, ich schließe mich direkt an. Ich habe ein Übersichtspaper rausgesucht. Da geht es um Schmerzmessen bei Schmerzbeurteilen bei Hunden und Katzen mit Structured Behavioral Observation. Also man schaut sich strukturiert das Verhalten an. Ich verlinke das Paper, das findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr euch mal angucken, weil das ist sehr, sehr ausführlich mit Tabellen, dies, das, Ananas. Das kann ich jetzt hier nicht alles wiedergeben. Ich möchte nur mal einen Einstieg und einen so einen Überblick geben. Weil du hast schon sehr deutlich gemacht, dass Schmerzbeurteilen sehr, sehr wichtig ist, weil wir natürlich nicht wollen, dass unsere Tiere Schmerz haben und die zeigen das halt häufig nicht. So. Hinzu kommt, dass wir als Tierärztinnen und als BesitzerInnen dem Placebo-by-Proxy-Effekt unterliegen. Und da können wir nichts gegen machen. Placebo-by-Proxy hatten wir schon ein paar Mal. Ich erkläre es nochmal ganz, ganz kurz. Es geht darum, dass wenn ich ein Medikament gebe und denke, das ist wirksam, dann bewerte ich das als wirksam hinterher, subjektiv. Das heißt, ganz konkret, wir haben bis vor 10, 15 Jahren haben wir Dosierungen für Schmerzmittel bei Katzen mit Gelenkproblemen gehabt. Da guckt man auf eine Liste, wie schwer ist die Katze, wie schwer ist das Gelenkproblem, alles klar, dann gebe ich dir das. Und Tierärztin hat dann gesagt, hier, geben Sie diese Schmerztablette, das funktioniert. Besitzerin hat der Katze das gegeben, dann hat man sich 2 Wochen später wieder getroffen oder 4 und hat dann, wie ist es denn? Nee, ist viel besser, die Katze läuft super, dann hat die Tierärztin sich das angeguckt und hat gesagt, ja, sie stimmt, die läuft super. Tat sie aber nicht, es hat einfach gar nichts gebracht, weil nämlich diese Tabellen viel zu niedrig angesetzt waren, das wussten wir aber nicht. Und weil wir diesen Placebo-by-Proxy-Effekt hatten, dachten wir aber, es funktioniert, bis das dann mit Druckplattenmessungen, ich glaube 2007 oder irgendwie 2009 oder so, wurde das mal untersucht, ob Katzen tatsächlich mit diesen dosierten Schmerzmitteln besser ihr Gewicht verteilen. Taten sie nicht. Und da hat man festgestellt, ah, okay, wir müssen einfach viel höher dosieren. Und dann wurden die Tabellen angepasst. Das kann man aber nur durch objektive Messungen herausfinden. So, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Klinik ist, aber ihr habt wahrscheinlich auch kein Druckplattenmessgerät, oder?
Nein, haben wir nicht. Und es gibt ja de facto jetzt, also wenn man von diesem schwierig zu beurteilenden Parameter, dem Blutdruck, absieht, gibt es ja, also ich meine, es gibt, ich würde mir wünschen, wir hätten sowas wie ein Enzym, was wir im Blut messen können, wo wir sagen können, aha, da, über Cut-off hat Schmerzen. Also das existiert ja sonst einfach nicht.
Wenn genau.
Und ich meine, es gibt Lahmheiten, aber gerade bei Katzen sind ja die wenigsten schmerzhaften Zustände Lahmheiten.
Ja, genau. Und das ist exakt das Problem. Wir haben keine richtig guten, objektiven Kriterien, die nicht wahnsinnig aufwendig oder bei manchen Katzen einfach nicht einsetzbar sind. Ne? Druckplatten wahnsinnig aufwendig und bei manchen Katzen, bei meiner Katze könntest du keinen Blutdruck messen, weil der Blutdruck durch das Blutdruckmessen einfach so hoch schießen würde, dass, ja.
Ja, ja, ja. Ne?
Deshalb jetzt dieses Paper, da geht es nämlich darum, wie man das mit subjektiven Messungen, also mit Beschreibungen der Zustände, trotzdem möglichst gut hinbekommt. Das ist immer nur eine Annäherung, aber es hilft halt. Und der Hauptpunkt ist, dass akuter Schmerz, dass das immer der Tierärztin überlassen werden muss oder der TFA, das zu beurteilen. Also wenn es um akute Schmerzen geht, dann beurteilen die Profis das. Wenn es um chronische Schmerzen geht, können wir das natürlich nicht beurteilen, weil man da einen Verlauf haben muss. Da ist es dann immer vom Besitzer, Besitzerin die Aufgabe. Das ist erstmal die erste Unterscheidung. Und dann geht es darum, die affektive Komponente zu beschreiben. Und das ist, glaube ich, in der Kommunikation mit Besitzerinnen und Besitzern sehr, sehr wichtig, dass man denen sagt, es geht jetzt nicht darum, was denken Sie denn, wie ist das denn jetzt aus menschlicher Sicht, sondern dass wir uns immer versuchen, in die Katze hereinzuversetzen. Die benennen das hier How it makes you feel Komponente der Schmerzerfahrung. Das heißt, es geht darum, dass man tatsächlich im Gespräch, in der Anamnese, sich gemeinsam in die Katze hineinversetzt und dann sagt, okay, alles klar, wie ist das denn? Das sind jetzt die Punkte, die wir vorhin angesprochen haben. Läuft sie vielleicht nicht mehr so viel oder der Hund? Der ist früher, stand er morgens schon mit der Leine im Mund an der Tür und hatte richtig Bock. Ja, jetzt macht er das irgendwie nicht mehr. So, ne, dass man sich, dass man das Ganze aus Hundesicht betrachtet. Und diese Denkweisen sollen helfen, die subjektive Komponente ein bisschen wegzubekommen von diesem Placebo-by-Proxy-Effekt. Und dann gibt es sogenannte HRQL-Instrumente. Ich vergesse immer, wofür das Health-Related Quality of Life, da, Health, dafür steht es. Und das sind im Endeffekt Tabellen, wo man halt nachgucken kann, was die, wie die, wonach man fragen soll. Und dieses Paper hat 8 Seiten und ich kann das wirklich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das ist im Endeffekt eine Übersicht, weil es halt sehr viele Schmerzindex gibt. Es gibt irgendwie den Canine Brief Pain Inventory, Helsinki Chronic Pain Index, Liverpool Osteoarthritis, bla bla bla. Es geht immer weiter, ne? Und das hier versucht das so ein bisschen zusammenzufassen. Also, schau dich das mal an. Ich kann das nur empfehlen, weil Schmerzmanagement halt extrem wichtig ist. Und ich glaube, für mich ist der wichtigste Punkt, dass man sich bewusst ist, dass das ein sehr fehlerbehaftetes, ein sehr fehlerbehafteter Bereich ist, ne? So ja. von unserer menschlichen Sicht aus. Weil wir halt immer ein Proxy sind. Wir können halt die Tiere nicht fragen. Und das muss man sich einfach nur bewusst machen.
Ja, und das super abhängig ist von individuellen Parametern, was du vorhin auch schon angedeutet hast, ne? Die Katze, die vielleicht insgesamt etwas mehr outgoing ist und vielleicht auch schneller mal aggressiv reagiert, der wird man vielleicht auch etwas mehr Schmerzen attestieren als eine sehr zurückgezogenen Katze, die sowieso schon eingeschüchtert ist beim Tierarzt.
Ja, ganz genau.
Kann man schwierig auseinanderhalten.
Und ich glaube da wirklich dran, dass es wichtig ist, auch die gerade Katzenleute, die dahin gehen zu schulen, wenn die Katze noch nichts hat, dass die sich regelmäßig mit ihrer Katze beschäftigen. Weil ich weiß zum Beispiel von IntroCat, du kennst diesen Blick von Katzen, wenn man so ein bisschen das Weiß im Auge sieht, ne? Die Augen werden rund und dann gucken die so ängstlich, verschüchtert, weil sie, ne, weil so ein bisschen Weiß im Auge. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja.
Das zeigt IntroCat häufig, wenn irgendwas kommt, was ihr nicht passt. Irgendwie, es klingelt zu häufig an der Tür, irgendwie, weil schon wieder irgendwie ein Postbote kommt, sowas. Das ist halt, weil sie von der Straße kommt und einfach da niedrige Stressresistenz hat. Ich weiß aber, dass das nichts zu tun hat damit, dass sie irgendwie Schmerzen hat oder so, sondern die hat einfach keinen Bock, dass irgendwie jemand in ihr Revier kommt. Und diese Beobachtungen sind halt wahnsinnig wichtig und es geht nur, weil ich mich halt mit ihr beschäftige.
Ja, definitiv. Haustier muss man wollen und sich gut damit auseinandersetzen.
Yes.
Vorher und auch währenddessen.
Genau. Ich hoffe,
das
hilft.
Schließt sich der Kreis zu den Lockdown-Tieren.
Ja, oh, die perfekte Parabel. Ja, genau. Perfekt. Super. Cool.
Aber eigentlich sollte es ja helfen, dass jetzt viele Leute mehr zu Hause sind. Dann lernen sie ihre Tiere auch mal richtig kennen. Am Anfang von Corona hatte man auch den Eindruck, die Leute kommen wegen Dingen in die Praxis, die sie vorher einfach an ihrem Tier nicht bemerkt haben, weil sie nicht zu Hause waren.
Spannend.
Ganz interessant, ja. Zusätzlich zu den ganzen Neutierhaltern, die kommen wegen irgendwelcher Lappalien, die sie halt noch nicht einschätzen können, die sie nicht wissen, wie sie die zu nehmen haben. Aber am Anfang fand ich das ganz witzig. Da kamen wirklich Leute, die schon ältere Tiere hatten, schon länger Hunde hatten, mit Sachen, wo man sich denkt, naja, wahrscheinlich hast du es vorher nicht gesehen.
Ja, interessant. Aber ich habe Mitgefühl mit den Leuten, die zum ersten Mal ein Haustier haben und Dinge noch nicht einschätzen können. Das ist so.
Ja, klar, natürlich.
Wie mit kleinen Kindern. Das, so. Oh nein, sie hat seit 2 Tagen Fieber. Dann habe ich meinen Kumpel, der in der Kindernotaufnahme in der Uniklinik gearbeitet, angerufen. Und meinte, oh nein, meine Tochter hat seit 2 Tagen Fieber. Und er meinte, dann warten wir nochmal 2 Tage. Und dann war es am nächsten Tag weg. Also, ich habe Mitgefühl.
Gehört dazu, klar, man lernt die Dinge zu nehmen.
Gut, okay, dann Karim. Haben wir jetzt ein bisschen Schmerz abgehandelt.
Jawohl, mit Praxistipps, wie immer.
Sehr gut, so wie wir es mögen. Dann sprechen wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin, mach's gut.
Ciao, ciao. Tschüss. So, wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet, was euch in eurem Alltag hilft. Und wenn ihr Feedback zu unserer Folge habt, dann schreibt es doch unter breakingbad@gmail.com oder ihr schreibt mir einfach bei Instagram unter @der-YouTube-Tierarzt. Bis dahin.